mit Nebensächlichkeiten. Herr, hilf uns immer wieder über das Zentrum nachzudenken, worum es geht. Heute und immer. Amen. Schön, dass ihr den Weg hierher gefunden habt an einem so wunderbaren Tag, nicht zu warm, nicht zu kalt, nach einem für doch manche langen Wochenende. Ich habe heute etwas Ungewöhnliches vor, und zwar eine Beziehungsabfrage. Und was das mit Gebet zu tun hat, werdet ihr noch hören. Aber um ehrlich zu sein, mir geht es gar nicht so sehr um euer persönlichen Beziehungsstatus, ob ihr mit jemandem zusammen seid oder nicht und wie lange und was, ist mir eigentlich ziemlich egal im Moment, sondern mir geht es um euren Beziehungsstatus, wenn wir über Gott sprechen. Und ich weiß nicht, kennt ihr das? Ihr seid auf Facebook oder irgendeinem anderen sozialen Netzwerk und da kommt dieses Fenster und es fragt euch ab. Beziehungsstatus, da soll man irgendwas eintragen. Ich meine, die Älteren von euch fragen sich vielleicht, wo kann ich das überhaupt eintragen? Inzwischen hat das Facebook ein bisschen versteckt. Oder man fragt sich, was ist Facebook? Auch alles nicht schlimm. Aber hier wird man herausgefordert, sich irgendwie festzulegen auf irgendwas. Ich weiß nicht, ob man es bis hinten lesen kann. Single, in einer Beziehung, verlobt, verheiratet, es ist kompliziert. In einer offenen Beziehung, verwitwet, getrennt, geschieden. Das sind so die gängigen Modelle heutzutage. Und jetzt ist derjenige, der vor dem Bildschirm sitzt, damit konfrontiert, mal zu überlegen, wo ordnet man sich ein? Und egal, ob es jetzt Facebook ist oder andere Sachen, wo man sich festlegen muss, zum Beispiel vor einer Behörde, ne, Steuererklärung, bin ich jetzt verheiratet, Einzelveranlagt, wie auch immer. Das sind Punkte, die uns immer wieder in unserem Leben fordern, drüber nachzudenken. Und die sind gar nicht mal so schlecht. Weil wenn ich drüber nachdenke, bisher war das immer so ganz gut und ich dachte, unser Beziehungsstatus sieht so aus, dann denke ich etwas drüber nach und merke, ist vielleicht doch etwas komplizierter. Ohne das Nachdenken renne ich vielleicht in Situationen rein, die langfristig doof sind. Deswegen finde ich das ganz gut. Aber mich interessiert, findet ihr euch da irgendwo in eurer Gottesbeziehung wieder? Ich meine, wir sind auch in der Kirche, deswegen grenze ich die mal so ein bisschen ein und will einfach mal ein paar weiter vorstellen. Vielleicht sagst du, ich bin verliebt. Ich habe irgendwie so diese emotionalen Gefühle. Jesus ist der Beste überhaupt. Du bist geladen, du bist leidenschaftlich in deinem Glauben. Dann würde ich aber auch noch eine Folgefrage stellen. Was machst du mit diesem Gefühl im Ernst des Lebens? Trägt dich das? Oder wir gehen nochmal einen Schritt zurück. Du sagst, na, verliebt sein ist das eine. Ganz ehrlich, ich bin vielleicht fasziniert. Ich gucke mir das so an. Aber da, bevor ein Verliebtsein kommt, müsste eigentlich noch ein bisschen was passieren. Also ich müsste Erfahrungen machen, weil ich will nicht auf die Nase fallen. Ne? Vielleicht habt ihr das schon mal gemacht, jemand zu schnell das Herz geschenkt und pff, ne? Das ist so dieses, ich bin fasziniert von jemandem, aber mal gucken. Auch super. Wir gehen aber mal einen Schritt weiter, so ein bisschen formalisieren. Vielleicht sagst du, jawohl, ich will eine Beziehung, na, aus einem Verliebtsein. Nur weil man verliebt ist, heißt noch nicht, dass man direkt mit jemandem in Beziehung kommt. Aber vielleicht bist du mit Gott, in deiner Gottesbeziehung, diesen Schritt gegangen, hast gesagt, ja, ich will eine Beziehung, aber du prüfst erstmal. Und das ist etwas Gutes. Das ist wirklich etwas Gutes. Wir wollen nicht vorschnell irgendwo reingedrängt werden, wir wollen nicht zu irgendwas beschwatzt werden, wo man nachher sagt, nee, wollte ich eigentlich doch nicht, sondern das ist die Situation des Prüfens. Ich würde allerdings die Folgefrage auch stellen wollen, bleibst du dann dort stehen oder triffst du dann irgendwann eine Entscheidung? In der zwischenmenschlichen Beziehung ist das oft so, wenn ich warte und warte und warte, irgendwann wird mein Gegenüber eine Entscheidung treffen und sagen, entweder du entscheidest dich jetzt oder es ist vorbei. Den Punkt sollten wir lieber nicht erreichen, nicht im Zwischenmenschlichen. Vielleicht hilft dieser Gedankengang heute einfach mal weiter zu sagen, willst du stehen bleiben oder weitergehen, egal in welche Richtung. Und dann gibt es noch dieses sehr verbindliche, vielleicht bist du mit Gott eine verbindliche Beziehung eingegangen, kommen, was da wolle, ich schäme mich nicht für meinen Ehepartner, bin bereit, mein Leben hinzugeben und bis in den Tod. Wow, das ist eine Hingabe, ne? Aber auch hier würde ich die Folgefrage stellen, wie sieht deine Ehe eigentlich aus? Es gibt gute und schlechte. Und vielleicht habt ihr gerade ein Fragezeichen und sagt, wie mit Gott verheiratet sein. Also so einen Unfug habe ich in meinem Leben noch nicht gehört. Kann gut sein, ich versuche natürlich ein Bild zu malen und überstrapaziere das vielleicht an der einen oder anderen Stelle. Aber ich bin sehr gerne bereit, nach dem Gottesdienst jegliche Fragen zu beantworten. Kommt auf mich zu und wenn meine Worte heute überhaupt nicht überzeugen, dann stehe ich gerne bereit und lasse mich löchern. Ich habe so festgestellt, wir alle wollen aber irgendwie Freunde Gottes sein. Und das ist schon ein Beziehungsbegriff. Also, was meine ich damit? Jeder will Gott auf seiner Seite wissen. Ich möchte Gott definitiv nicht als Feind, nicht als Gegner, sondern ich will, dass er mir mindestens irgendwie wohlgesonnen ist. Am liebsten möchte ich, dass er mich segnet, dass er mir Gutes gibt und so weiter. Das heißt, wir wollen irgendwie schon dicke sein. Dann gibt's noch ein paar, die wollen, das meine ich gar nicht abwertend, etwas radikaler sein, noch leidenschaftlicher und so, auch nicht schlecht, aber grundsätzlich ist dieses, selbst Atheist würde sagen, wenn es ihn denn gäbe, dann sollte man es schon gut mit ihm halten. Das finde ich ganz interessant. Ich möchte aber mal kurz ein Bild malen, wie ich so die moderne Gottesbeziehung auch unter Christen manchmal wahrnehme. Stellt euch doch bitte mal Folgendes vor. Ich wäre Single und hätte mich gerade verlobt, frisch verlobt. Und meine Beziehung zu meiner Verlobten sieht so aus. Ich lese ein Buch über meine Verlobte und das ist mir ganz, ganz wichtig. Darin wird sie zitiert. Vielleicht ist es so ein Freundesbuch, ne? Kennt ihr das noch aus der Grundschule oder so, wo die Freunde reinschreiben? Jedenfalls, ich lese das, um meine Verlobte besser kennenzulernen. Und die Worte meiner Verlobte sind mir sehr wichtig. Vielleicht ist es sogar ihr Tagesbuch. Das wäre zwar so ein bisschen eine Grenzübertretung, aber egal. Ich mache das, weil ich will sie wirklich kennenlernen. Ich will sie wirklich kennen. Und das bleibt da gar nicht stehen. Ich treffe mich mit den Freunden meiner Verlobten und ich tausche mich mit ihnen aus. Ich will sie einfach besser kennenlernen. Nicht nur das, was ich selber so erlebe, sondern das, was ihre Freunde erlebt haben, das will ich wissen. Ich beginne mit ihnen zu schwärmen. Das schaukelt sich so ein bisschen hoch und dann höre ich mir die Reden fremder Leute an, die irgendwie alle meine Verlobte besser zu kennen scheinen als ich und die erzählen mir dann Sachen, wo ich manchmal denke, okay, das wusste ich so noch nicht, manchmal denke ich, wow, manchmal, ne, und das gehört für mich einfach dazu. Und dann, das ist was ganz Tolles, ich tue natürlich Gutes im Namen meiner Verlobten. Das ist diese typische Situation, ich helfe der Oma über die Straße und ich habe so auf dem Herzen, ihr noch zu sagen, weißt du, ich tue das nicht nur, weil ich so ein herzensguter Mensch bin, bin ich vielleicht auch, aber und auch nicht nur für dich, ehrlich gesagt, sondern weil ich meiner Verlobten, wir gehen mal über die Straße hier, Achtung, meiner Verlobten zeigen möchte, dass ich sie liebe. Das schmeichelt ihr jetzt vielleicht, wenn sie das so mitbekommt. Und dann gibt es diesen Moment, wo ich eigentlich nicht mehr nur die Oma beschwatze, sondern eigentlich überall. Ich beginne zu schwärmen in meinem Freundeskreis, auf meiner Arbeitsstelle. Ich schwärme, ich schwärme, ich schwärme, was für eine tolle Frau meine Verlobte ist. Und ich glaube, das ist irgendwo der Moment, wo sie sich fragt, sag mal, will er mich jetzt loswerden? Dann erklärt man das vielleicht und dann ist er geschmeichelt, aber ich höre da nicht auf, sondern ich sehe meine Verlobte genau einmal die Woche und zwar 55 Minuten lang in ihrem Fanclub. 55 Minuten lang, weil ich zu spät komme. Und ich muss gestehen, ich schicke eins, zweimal, vielleicht dreimal die Woche so eine SMS, WhatsApp, was auch immer du gerade benutzt, wo drin steht, weißt du, ich fühle mich einfach elend, ich habe mein Portemonnaie verloren, ich bräuchte mal 20 Euro, ich bräuchte mal, ehrlich gesagt, bräuchte ich mal, dass du kommst an meine Arbeitsstelle, meinen ganzen Kollegen sagst, was sie für dumme Leute sind. Weil ich bin so richtig frustriert. Und um ehrlich zu sein, kostet mich das schon ein bisschen Überwindung, um alle drei Tage mal 5 Minuten lang meine Verlobte anzurufen. Weil ich meine, nach 5 Minuten ist alles gesagt. Was soll man da noch sagen? Also, hallo, wie geht's? Da. Irgendwann ist auch gut. Und alles Weitere kostet mir eigentlich ziemlich Überwindung, ne? Dann zuhören und irgendwann kommt dieser Frustmoment, dann hat man sich alles gesagt und dann ist auch mal gut und dann streitet man sich noch im Zweifel und es gehört halt dazu. Ich glaube, das ist spätestens der Moment, wo ihr denkt, na, das ist mal ein Armleuchter. Und ich glaube, 90% von euch würden aufstehen und sagen, das lasse ich mit mir nicht machen. Aber der Punkt ist, so gehen wir oft mit Gott um. Eine Beziehung mit Gott zu haben, ist das eine. Aber ist es eine innige, intime Beziehung? Oder eine flüchtige? Ist es eine gesunde oder doch eine gestörte? In der Bibel finden wir eine Person, die Freund Gottes genannt wird. Das ist der König David. Ich habe so überlegt, was macht Freundschaft eigentlich aus? Freundschaft ist ja ein Beziehungsbegriff. Er beschreibt die Beziehung. Und vielleicht kennt ihr das aus verschiedenen Kreisen. Da wird gefragt, na, hast du eine Beziehung zu Gott? Und dann die Insider sagen, ja klar, die anderen sagen, keine Ahnung und was auch immer. Und ich finde die Frage an sich schon falsch. Denn jeder hat eine Beziehung zu Gott. Ich habe eine Beziehung zu jedem hier. Auch die Gäste aus Jena, die zum ersten Mal heute gesehen habe. Wir haben eine Beziehung zueinander. Und unsere Beziehung ist folgende. Ich stehe hier 20 Zentimeter erhöht und ihr sitzt auf euren Plätzen. Ich rede, ihr hört zu. Ich bin der Prediger, ihr seid die Hörer. Ihr seid da, ich bin hier. Eine Beziehung zu etwas oder jemandem bedeutet einfach nur eine Beschreibung, ich im Verhältnis zum anderen. Ein Atheisten hat eine Beziehung zu Gott. Ich bin der Atheist und Gott ist der Nicht-Dasein-Geglaubte. Eine Beziehung mit jemandem zu haben, ist etwas ganz anderes. Wenn ich mit jemandem in Beziehung bin, dann legen wir eine Wegstrecke gemeinsam zurück. Dann weiß ich, wie es dem anderen geht. Man geht mal das Bier trinken, man spricht miteinander. Beziehung ist durchaus etwas Langfristiges. Man weiß, wie der andere tickt, man weiß, wo man steht. Ich weiß auch, wenn ich mit jemandem in Beziehung gehe, ob es dem gerade gut geht, schlecht geht, einfach weil ich ihn sehe. Man kennt sich tatsächlich. Wir müssten viel mehr über unsere Beziehung mit unseren Menschen sprechen und weniger über unsere Beziehung zu ihnen. Und deswegen geht es mir um eine Beziehungsabfrage heute Morgen. Wo stehst du in deiner Beziehung mit Gott? David drückte seine Beziehung mit Gott in diesen Worten aus. Herr, sei mir gnädig. Das ist erstmal dieser Hilferuf, ganz allgemein, ne? Aber sei mir gnädig, und dann die Begründung finde ich so interessant. Herr, sei mir gnädig, denn wir sind in Beziehung miteinander. Herr, sei mir gnädig, denn du weißt, wie es mir geht. Ich weiß, wie es dir geht. Wir sprechen miteinander. Herr, sei mir gnädig, denn täglich rufe ich zu dir. Denn täglich kommunizieren wir miteinander. Das ist unsere Beziehungsgrundlage. Und auf dieser Beziehungsgrundlage sage ich, Herr, hilf mir. Ich brauche dich gerade. Am Anfang habe ich die Bildchen gezeigt und ich glaube, das ist so eine emotionale Einordnung. Fühle ich mich gerade so? Fühle ich mich verliebt? Fühle ich mich verheiratet? Wie fühle ich mich eigentlich? In der Sozialwissenschaft, Politikwissenschaft sagen wir, wir brauchen, um Sachen abzufragen, brauchen wir Indikatoren, die stichfest sind. Die müssen das messen, was sie messen sollen. Und ich glaube, der Indikator ist folgendes. Unsere Kommunikation. Und dann haben wir dieses schreckliche Wort in unserem religiösen Wortschatz. Kommunikation nennen wir aus irgendeinem Grund Gebet. Aber es ist nichts anderes als Kommunikation. Und das Problem mit diesem Wort ist, sobald ich das Wort Gebet sage, denkt ihr an Folgendes. Und das Problem ist, ich weiß nicht genau, woran ihr denkt. Ihr denkt einfach an irgend sowas. Und definitiv haben alle diese Formen durchaus ihre Berechtigung. Aber es sind Formen. Wenn es um das Thema Gebet geht, mache ich ganz oft die Erfahrung, dass Menschen sagen, ich weiß gar nicht, wie das geht, ich kann das nicht. wo ich einen Schritt zurückgehe und das nicht verstehe, weil ich denke, mit Gott kommunizieren, ich bin auch introvertiert, ich tue mich schwer, auf Menschen zuzugehen und guten Morgen zu sagen, aber ich kann das, auch wenn es mir unangenehm ist manchmal, aber ich kann das. Warum kannst du nicht beten? Na, sie verstehen Folgendes. Hier, da haben wir den Rosenkranz. Ich als Protestant kann definitiv sagen, wenn ich jetzt den Rosenkranz beten sollte, ich könnte es nicht. Ich weiß gerade mal, dass das ein Rosenkranz ist, aber ich kann es nicht. Ich kenne die Form nicht. Aber wozu wurde der denn damals erfunden? Um die Kommunikation zu unterstützen. Es wurde eine Form gefunden, um die Kommunikation zu unterstützen, damit es besser passiert und so weiter. Deswegen ist das auch nicht jedermanns Sache. Weil manche Leute unterstützt das nicht, sondern dann steht eine Form im Weg. Wir machen aber immer das, dass wir sagen, oh, das ist Gebet, kann ich nicht. Oder ist mir fremd oder will ich nicht oder was auch immer. Aber Gebet ist was ganz anderes. Und wir haben die unterschiedlichsten Vorstellungen. Gebet, das ist das, was der Pfarrer macht. Das machen wir in der Kirche, ist langweilig. Macht man im Gottesdienst. Aber was ist eigentlich Gebet? Wenn Gebet Kommunikation ist, bedeutet es, beten ist nicht nur bitten. Wenn ich immer nur mit jemandem rede, hey, ich brauche mal das, ich brauche mal jenes, brauche, also ich will mit dem nichts zu tun haben. Mein Gott ist unser Gegenüber, unser Kommunikationspartner, nicht unser Kommunikationsbimbo. Wenn wir so mit jemandem reden, ist das keine gute Beziehungsgrundlage. Im Neuen Testament wird dieses Wort oft verwendet. Erchomai wird herkömmlich übersetzt mit Beten, Wünschen, Geloben. Der deutsche griechische Grundwortschatz geht dem nochmal ein bisschen auf die Spur und er sagt, vom Ursprung her ist es das hier. Erchomai, aussprechen, was einen innerlich bewegt. Interessanterweise definiert Wikipedia Gebet ähnlich. Gebet ist eine Sache, die man tut, durchaus mit Handlungen verbunden, als Anrede eines transzendenten Wesens. Kommunikation. Und wenn wir lesen, irgendwo in der Bibel, Jesus betete, sagt uns erstmal nichts. Aber Jesus betete, indem er aussprach, was ihn innerlich gerade bewegte. Weil er das aussprach, was ihn gerade belegte. Es kümmerte ihm, dass da jemand todkrank am Boden liegt. Und das hat er einfach bewegt und das hat er kommuniziert. Und dann sind da Sachen passiert. Und er sprach aus, was ihn innerlich bewegte, die Armut der Menschen. Er bewegte sicherlich auch seine Frustration gegenüber der Pharisäer und so anderen Gruppen, denen er begegnete. Wir finden noch ein konkretes Beispiel in der Bibel, und zwar Hannah, die Mutter des Propheten Samuel, beschreibt ihr Gebet so. Ich habe mein Herz vor den Herrn ausgeschüttet. In 1. Samuel 1. Ich habe mein Herz vor den Herrn ausgeschüttet. Und genau das ist das, wonach sich Gott sehnt. Dass wir unser Herz ausschütten. Dass wir unser Leben mit ihm teilen, mit allem, was dazugehört. In Freude und in Trauer. Nicht nur die Fürbitte, sondern auch, wow, danke, dass der Tag so genial ist. Aber auch, Gott, wie kann das sein? Es tut einfach so weh. Da ist Freude drin, da ist Klage drin, das ist Kommunikation. Eine Freundschaft zu führen, ohne miteinander zu sprechen, funktioniert nicht. Vor allem, wenn mein Gegenüber eine sinnvolle, tiefgehende Freundschaft sucht. Wenn er sie sucht und bei mir nicht findet, findet er jemand anders. Eine Ehe ohne Kommunikation führt zu Scheidung. Und das ist meines Erachtens Problematik Nummer eins, mangelnde Kommunikation. Wir haben uns auseinandergelebt. Ja, wir leben im selben Haus, aber wir reden nicht miteinander. Das ist doch keine Grundlage. Dann ist doch gar nicht verwunderlich, dass man auf einmal irgendwann feststellt, wenn man mal auf Facebook gefragt wird, sag mal, wo steht ihr eigentlich, dass man merkt, eigentlich haben wir nicht mehr so viel gemeinsam. Kommunikation bedeutet, jemanden Anteil haben lassen Nehme ich mir Zeit für mein Gegenüber? Mache ich mich zeitlich verfügbar? Und die Frage ist, lasse ich Gott an meinem Leben Anteil haben unter der Woche? Mache ich mein Leben zeitlich verfügbar für Gott, neben den vielen anderen Dingen, die das Leben nun mal von uns verlangt? Ist er uns wichtig? Genug? Und die Frage ist, die wir uns durchaus stellen müssen, inwieweit kommunizieren wir dann eigentlich mit Gott, wenn wir beten? Oder singen. Wir haben das eben schon gehört. Ne? Jedes Lied kann mein gesungenes Gebet werden. Aber die Versuchung ist doch ganz schnell da, zu sagen, naja, entweder singe ich heute, weil ich muss, weil man das so im Gottesdienst macht, Klammer zu. Oder ich singe, weil das mein Lieblingslied ist, auch super. Oder singe ich, weil ich etwas zum Ausdruck bringen möchte. Das ist so diese Versuchung beim Gebet. Führen wir auf einmal einen Monolog, kleben wir Gott den Mund zu. Oder nehmen wir uns Zeit, dann auch irgendwann mal zum Schweigen zu kommen, zu sagen, Gott, jetzt habe ich viel geredet. Kommunikation ist aber immer ein Zweiweg-Sache. Vielleicht wirkt das so freikirchlich auf euch. Ich habe das mal gewählt auf dieser Folie. Eben haben wir die Hände gesehen. Kennt ihr irgendwie als Gebetsgeste? Wisst ihr, wo die herkommt? Mittelalter, nicht biblisch. Aber warum? So begegnete man damals seinem Herrn, hatte einen einfachen Grund. Wer so kommt, kann nicht an sein Schwert greifen. Die biblische Haltung ist tatsächlich das, die Oratenhaltung. Das sehen wir eigentlich nur noch von Pfarrer oder so. In charismatischen Gruppen auch manchmal. Die biblische Symbolik ist, auch wer so seine Hände hat, kann auch nicht zur Waffe greifen. Das ist die Übereinstimmung. Aber auch soll ausdrücken, also wie macht ein Kind? Meine Tochter, jetzt 2,5, wenn sie zu mir kommen will, macht sie auch so. Ich finde das ein sehr interessanter Ausdruck. Es hat keinen Sinn, so eine Geste zu machen, Kniefall zu machen, wenn der Ausdruck fehlt, wenn wir das gar nicht wollen, wenn es nur eine leere Form bleibt. Aber die Chance ist da, tatsächlich mal etwas zu machen und eine Form zu finden, die uns liegt, die unsere Kommunikation unterstützt. Ich glaube, oft ist es so, wie ich an meinem Beispiel am Anfang dargestellt habe. Wir lesen in der Bibel um mehr über Gott zu erfahren. Aber wir verwechseln manchmal die Bibel mit Gott. Oft lesen wir, um unseren religiösen Dienst zu verrichten, damit wir das abhaken können. Und ich möchte betonen, ich wünschte mir von Herzen, dass wir alle mehr in der Bibel lesen. Aber ich wünschte mir genauso von Herzen, dass wir erkennen, dass Bibellesen kein Ersatz ist für unsere Beziehung mit Gott. Wir besuchen Hauskreise und ich finde das super und ich wünschte mir, dass jeder einen Hauskreis besucht. Und wir haben da innige Gemeinschaft, wir tauschen einander aus, wir beantworten uns gegenseitig Fragen und das ist wunderbar. Aber wir sollten auch nicht den Fehler machen, zu denken, das ist unsere Beziehung mit Gott. Das ist kein Ersatz. Und wir hören Predigten. Wir wollen mehr wissen, gerade hier in der Region sehr kopfbetont. Und das ist wunderbar und ich finde das super. Aber wir dürften nicht vergessen, dass Gott uns doch so viel mehr zu sagen hat, als wenn der Prediger einfach Amen sagt. Gott hat doch viel mehr zu sagen. Oft sammeln wir Fakten, aber wie wäre es, wenn wir das eine tun und das andere nicht lassen? Wenn wir erkennen und uns bedenken, dass viel Predigten hören super ist, aber kein Ersatz für Beziehung mit Gott. Und wir tun Gutes und wir sollten so viel Gutes tun, wie wir können. Denn das hat auch Jesus gemacht. Aber wir sollten wissen und erkennen, dass das kein Ersatz ist für unsere Beziehung mit Gott. Da gab es diese Geschichte mit Maria und Martha. Das ist das Beispiel. Wir besuchen Gottesdienste, um Manchmal einfach nur, um das von der Liste abhaken zu können. Jetzt haben wir mal wieder was für Gott gemacht. Und ich finde es super und ich wünschte mir, dass noch jeder mehr Gottesdienste besucht. Öffentlich ein Zeichen setzt, jawohl, ich glaube, Gottesdienste sind öffentliche Veranstaltungen. Aber wir sollten nicht den Fehler machen zu denken, dass das ein Ersatz ist für unsere Beziehung mit Gott. Aus irgendeinem Grund denken Christen oft, dass Gottesdienst der Ort der Gottesbegegnung ist. Ja, Gott kann uns in Gottesdiensten begegnen. Aber in einer menschlichen Beziehung sind doch die Momente, die am intimsten, persönlichsten sind, nicht wenn 100 Leute zuschauen. Warum sollte das mit Gott anders sein? Mein Professor für praktische Theologie hat einen Satz gesagt, der mir nicht aus dem Kopf geht. Nicht der Glaube schafft das Gebet, sondern das Gebet schafft den Glauben. Was du betest, glaubst du. Meine Worte, nicht die Beziehung schafft die Kommunikation, sondern die Kommunikation schafft die Beziehung. Wenn du nicht mit jemandem redest, wird auch keine Freundschaft entstehen. Was heißt das? Kein Gebet, keine Beziehung. Ich habe gemerkt, das belastet mich, dieser Gedanke, weil ich merke, da, wo ich gerade stehe. Und doch habe ich eine frohe Botschaft zum Ende, falls auch du diese Last spürst. Ich weiß nicht, wo du dich einordnen würdest. Aber die gute Botschaft ist, nichts muss so bleiben, wie es ist. Beziehung wächst. Und da dürfen wir alle wachsen.